Herzlich willkommen bei Partners in Crime and Sports. Mein Name ist Lara.
Mein Name ist Bijou und ja, wir sind mittlerweile schon bei der 15. Folge angelangt. Das ist eigentlich schon krass. Und wir haben wieder eine Sportfolge für euch vorbereitet und haben natürlich wieder einen Special Guest dabei. Willst du dich mal kurz vorstellen?
Hallo, ich bin Fabienne, 17 Jahre alt und mache jetzt mittlerweile seit fast 10 Jahren Cheerleading.
Das ist nämlich auch das, worum es heute gehen wird. Und zwar wird uns Fabienne sehr, 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 sehr viel über Cheerleading erzählen, weil wir durchlöchern sie ein wenig, um da auch richtig viel rauszukriegen, wie wir es eigentlich auch mit allen anderen auch schon gemacht haben. Und um damit gleich anzufangen, was ist Cheerleading eigentlich?
Das ist eine lustige Frage, weil es ist nicht einfach nur Pompons und Umherspringen, wie viele immer denken, sondern es ist ein Hochleistungssport, ein offizieller, hoch anerkannter Leistungssport. Und ja, also man hat 2 Minuten 30, in dem du auf eine Routine, auf Musik einfach alles geben und zeigen kannst. Diese Routine besteht dann aus Stunts, Tumbling, Jumps, Motions, allen möglichen eigentlich. Und ja, in diesen 2 Minuten 30 versuchst du eigentlich nur die Punkte deines Levels zu erreichen.
Okay, und wenn du dann eine Aufführung hast oder zum Training gehst zum Beispiel, was brauchst du ungefähr alles dafür? Was ist so deine Ausrüstung?
Ich selbst und eigentlich mein Team. Also mehr braucht man nicht, weil also dieses Team ist dann noch unterteilt in Anführungsstrichen in Stuntgruppen. Und ja, das ist es eigentlich auch schon.
Brauchen dann alle Stuntgruppen so unterschiedliches Material? Also so, keine Ahnung. Also ich habe ja schon ein bisschen was erfahren, so mit Flyer und allem. Brauchen die dann zum Beispiel andere Schuhe oder ist es eigentlich so für alle gleich?
Also es ist theoretisch für alle gleich. Es kommt auch immer darauf an, in welchem, ich sag's mal, Schwierigkeitsgrad du dieses Level machst oder auch in welchem Alter du bist. Theoretisch gibt es spezielle Schuhe für die Flyer, für die Bases oder auch für die Backspots. Aber im Großen und Ganzen reicht es, wenn man typische Cheer-Schuhe hat.
Ist ja gut, braucht man nicht 10.000 verschiedene Sachen. Und wo ist man dann so ungefähr, wenn man so mal nimmt, so eine Aufführung und dann hat man da das Kostüm und die Schuhe? Bei wie viel ist man da ungefähr, dass man da so hinblättern könnte?
Das kommt immer drauf an. Also wir haben natürlich eine Uniform. Das ist aber auch immer von Verein zu Verein unterschiedlich. Also die, ich sage jetzt mal, die Auftrittskosten für eine Meisterschaft sind auch wieder was anderes als für einen Auftritt. Für die Meisterschaft ist natürlich Haarschmuck, Uniform, Schuhe, Make-up. Ja, das war es eigentlich auch schon. Und für einen Auftritt reichen meistens Schuhe, Uniform, je nachdem, wie wichtig jetzt dieser Auftritt ist. Und ja, hat auch jeder Verein eigentlich ein Team-Shirt für die Season und das benutzt man dann quasi auch. So kostenmäßig ist das, also pro Verein ist das immer unterschiedlich, weil viele Vereine machen das, dass es eine Uniform gibt und die wird dann für eine Ausleihgebühr ausgeleiht. Mein Verein macht das zum Beispiel so, dass man sich die Uniform kaufen muss und da kommt man mal schnell nur mit der Uniform auf 300 Euro.
Oh. Oh.
Schuhtechnisch ist es dann auch immer noch so, es gibt Schuhe, die kannst du in x-beliebigen Laden gehen, Hauptsache sie sind weiß, sie sind weich. Und dann kannst du so zwischen 20 Euro, aber auch mal schnell 150 hinblechen, wenn du wirklich, wirklich gute Cheer-Schuhe haben willst. Das sind dann halt dann die Cheer-Marken.
Oh, ist schon krass.
Ja, und das ist eben quasi nur die Uniform. Es gibt natürlich aber auch Teamwear, und da muss man auch immer gut hinblechen. Es gibt das Season-T-Shirt, Camp-T-Shirts, allgemeine T-Shirts, wo einfach nur der Vereinname draufsteht. Trainingsanzug, Sport-BHs, Hosen, Haare. Gibt es einmal die Scrunchies, die Schleifen. Ja.
Kann schon sehr viel zusammenkommen. Also ist nicht ohne.
Nee, definitiv nicht.
Sind die Pompoms auch immer unterschiedlich oder was?
Also, Pompons sind eigentlich nur im Sideline-Cheer. Also was ich eigentlich mache, ist das All-Star-Cheerleading. Und das ist quasi dieser wettkampfbezogene Sport, der Leistungssport. Also Sideline ist definitiv auch anstrengend, machen wir auch manchmal. Aber Pompons so wirklich haben wir nicht. Ich glaube, ich habe in meinem Leben 5-mal Pompons in der Hand gehabt. Also Pompons sind eigentlich so ein kleines Spielzeug, was jetzt nicht wirklich zu unserer Ausstattung dazugehört. Aber wir haben sie halt auch manchmal.
Okay, und Sideline ist dann einfach nur ein Spiel anfeuern oder.
Ja, genau, das ist dann dieses, Wir springen in der Gegend umher, halten Bonbons in der Hand, freuen uns, wenn irgendwer ein Tor macht, was weiß ich. Also meistens halt dann neben einem Fußball, Basketball, Volleyball.
Oh, Volleyball wäre bestimmt anstrengend. Also.
Hey, Handball
Ist
auch.
es. Ja, eben.
Ist es.
Und wenn ihr dann bei der Performance seid, habt ihr so einen bestimmten Boden, damit man besser springen kann oder bestimmte Hallen, die man braucht? Oder wie ist es?
Also auf der Meisterschaft haben wir einen Springfloor bzw. eine 14 mal 14 Meter Airtrack-Matte. Trainieren tun wir eigentlich auf Läufern, also diese ganz dünnen Matten, die so sicher sind.
Hm,
Ja.
so nicht mal
Also.
Schulsport sicher.
Nein, also sie haben schon einen gut schnell was gerettet, aber. So ein Springfloor oder so eine Airtrack-Matte, die einem dann da auch wirklich mitfedern, bezüglich auch im Turnen, ist schon angenehmer. Also im Turnen haben wir regelmäßig Matten, das ist wieder was anderes als beim Stunten. Aber auf der Meisterschaft, auf der Matte, steht man die ganzen 2 Minuten 30 auf einer Riesenmatte.
Aber es ist auch gut, dass es diese Dinger auch gibt. Also, ich meine, wie du ja auch gesagt hast, zum Federn und allem.
Hattest du schon irgendwelche schwerwiegenden Verletzungen?
Ich muss sagen, ich bin ganz gut jetzt in meinen letzten 10 Jahren davon gekommen. Ich hatte mal hier ein beleidigtes Handgelenk, mal da. Das Schlimmste, was ich glaube ich hatte, war ein Bluterguss im Knochen in meinem rechten Knie und links habe ich mir mal zwei Bänder am Knöchel gerissen. Aber so wirklich, na, meine Schulter ist schon in letzter Zeit ziemlich am Sterben, aber ansonsten.
Ansonsten ist alles okay.
Also, man kann weitermachen, also.
So eine richtige Sportleraussage. Ach so, ja, da ist was und da ist was,
Ehrlich
aber
so.
eigentlich ist da nichts.
Eigentlich passt alles so. Paar Bänder gerissen, aber passt schon. Alles gut.
Solange man weitermachen kann.
Ja, eben. Wie viele Personen sind es so insgesamt? So, gibt es so eine Mindestanzahl? Also ich glaube schon, dass es so Mindestanzahlen für bestimmte Routines gibt, aber gibt es dann auch so ein Ding, wo ihr sagt, so da und dann maximal so und so viele Leute oder ist es so Open-End-mäßig?
Also. Ich gehe jetzt einfach mal vom All-Star-Cheerleading auf Meisterschaftsebene aus. Da gibt es tatsächlich Vorgaben. Also die Cheersport-Serie, das sind die CCVD-Meisterschaften. Die bestehen aus LMRM und Deutsche Pokalmeisterschaft, das Pokal in Klammern. Da gibt es ein ganzes Regelwerk zu. Und zwar unter anderem steht halt eben auch drinnen, dass man mindestens zu 12 sein darf. Also das sind drei Stuntgruppen, weil eine Stuntgruppe besteht in der Regel aus 4 Personen und maximal aus 6 Stuntgruppen. Das sind dann,
24?
ja, genau, 24.
Und also die sind nach Stuntgruppen aufgeteilt, also immer in diesen Vierergruppen. Und in diesen Vierergruppen gibt es dann auch noch mal so eine Aufteilung nach Können, also was die jeweiligen Personen machen oder nicht?
Ja, also du hast halt dein ganzes Team und dann hast du halt bei den verschiedenen Abschnitten in deiner Routine teilweise auch diese Group Stunts, die Stuntgruppen. Und die bestehen eben aus zwei Bases, das sind die, die unten sind. Dann gibt es den Backspot, das ist der, der quasi hinter den Bases steht. Und eben den Flyer. Der Flyer ist dann, wie der Name eigentlich schon sagt, der, der rumfliegt, der dann quasi hochgehoben, hochgeschmissen, hoffentlich auch wieder gefangen wird. Ja, also du musst natürlich deine Position können. In der Regel hast du deine Position und die behältst du dann auch. Ich war jetzt jahrelang Sidebase. Jetzt war ich diese Saison das erste Mal Mainbase. Also du hast pro Position deine eigenen Griffe und die musst du halt können.
Ja, sonst ist es mies. Also, dann sagt der Flyer auch tschüss.
Ciao.
Hättest du Lust drauf, Bijou? So,
War es auf dem Flyer?
bisschen rumfliegen.
Ja, ich weiß nicht, wenn du so eine, die Mainbase wärst, dann wüsste ich nicht, ob ich so. Nee, Spaß.
Wow, nicht frech werden hier.
Ja, nee, ich muss dann schon viel Vertrauen in seine Mannschaft haben. Also vor allem, wenn man da so sicherlich so mehr als 2 Meter hochfliegt, teilweise. Und dann, aber was würdest du sagen, muss so jede bestimmte Position, sage ich jetzt mal, können? Also, was muss ein Flyer für Voraussetzungen haben, was jetzt zum Beispiel die Sidebase nicht haben muss?
Also im Großen und Ganzen haben alle so diesen gleichen Anteil. Sie brauchen Körperspannung, Körpergefühl. Aber so eine, ich würde es mal sagen, so ein Flyer, der muss jetzt, also der braucht vor allem eine gewisse Körperanspannung noch mehr als so eine Sidebase oder eine Mainbase. Das ist alleine in den Griffen manchmal, also ich selber kenne das, dass manchmal es gar nicht funktioniert hätte, wenn der Flayer sich jetzt nicht im richtigen Moment angespannt hätte, je nachdem, welchen Stunt man macht, je nachdem, wie hoch es sein soll. Deswegen ein Flayer braucht jetzt auch weniger Kraft in dem Sinne als eine Main- und Sidebase. Ja.
Und wenn du dann auf einem Wettkampf bist, ist vielleicht eine dumme Frage, aber gibt es dann Auswechselspieler, sage ich jetzt mal? Also, dass man jetzt mal, keine Ahnung, die Sidebase mit der Sidebase irgendwie so schnell tauscht, weil die eine Person es besser kann oder sowas. Gibt es sowas oder seid ihr immer fix 12 Personen zum Beispiel und dann macht ihr das?
Also es gibt Ersatzleute, aber also das Problem im Cheerleading ist halt, du hast da diese 2 Minuten 30 und in diesen 2 Minuten 30 ist für jede Person, also man hat in diesen 2 Minuten 30 wirklich, es wird von 1 bis 8 gecountet, diese ganzen 2 Minuten 30 lang durch und es wiederholt sich. Und du hast für jede einzelne Person, jeden einzelne Bewegung Counts. Das heißt, wenn jemand ersetzt werden müsste, müsste dieser schon alles können, jeden Weg. Das ist halt ein bisschen schwer zu machen, weil gerade Ersatzleute halt dann eigentlich von, je nachdem wie groß das Team ist, mal eben schnell 12 bis 24 Positionen auswendig müssen können. Deswegen einfach so wechseln geht nicht. Du hast natürlich auch in der Meisterschaftsvorbereitung eine Zeit, in der nur noch Full-Outs, also dass wirklich alles gebaut wird, alles wird geturnt, jede Motion wird gemacht. Das ist dann eine Zeit, die wirklich anstrengend ist, weil du nur durchpowerst. In diesen 2 Stunden Training von Anfang bis Ende wird durchgepowert. Und das ist halt jedes Mal versucht, besser zu sein. Und dann jemanden einzuwechseln auf gut knapp, auf gut Glück, ist eigentlich unmöglich.
Und wenn jemand ausfällt, baut ihr dann so, dass ihr sagt, okay, wir schauen, dass wir sie nicht brauchen.
Auf einer Meisterschaft, um ehrlich zu sein, keine Ahnung. Das ist, also ich mache jetzt selber seit einem Jahr Trainer und als Trainer ist das meine absolute Horrorvorstellung, wenn jemand kurz vor knapp noch am Meisterschaftstag ausfällt. Im Training ist es wieder was ganz anderes. Im Training springt man mal hier ein, dann macht das halt mal die Person anders oder man macht es einfach mal nicht. Aber ja, also es ist schwer, weil du bist ein Team und deine Position ist deine Position. Und wenn dann diese eine Position nicht funktioniert, gibt es einfach Sachen, die dann das ganze Team nicht machen können. Zum Beispiel in der Pyramide, wo eigentlich jede einzelne Person gerade an einer einzigen Sache dran ist, weil einfach alles aufeinander baut. Wenn dann etwas fehlt, das ist wie ein Dominostein, der dann weiterrollt.
Also
Ich schon
einfach hoffen, dass
krass.
es nicht passiert.
Einfach hoffen, dass keiner ausfällt, ja.
Also da bist du ja noch abhängiger als irgendwie bei Mannschaftssportart, also bei halt so Hallensportart, weil das ist so krass. Imagine, Lara, wenn eine Person bei uns nicht da ist, müsstest du alles umstellen.
Ja,
Das ist so
das wäre bei
krass.
uns sowas wie mit unseren Torhütern-Bijou. Stell dir vor, beide sind nicht da.
Ja, das
Passiert ja im
stimmt.
Grunde eigentlich auch schon.
Ja, aber das ist noch mal was anderes. Aber da muss das Team ja ganz schön so am Start sein, dass immer alle da sind. Das ist krass. Wie oft ist eine Meisterschaft im Jahr?
Also, ja, das ist jetzt ein bisschen kompliziert. Also, es gibt vom CCVD die Tiersportmeisterschaften. Das ist eine Landesmeisterschaft, Regionalmeisterschaft und eben dann die deutsche. Man muss sich quasi immer auf der vorherigen Meisterschaft auf die nächste qualifizieren mit einer Mindestpunkteanzahl, die man schaffen muss. Danach, es ist meistens um den November, Dezember rum, dass die Landesmeisterschaft ist. Dann Februar, März die Regional- und Deutsche. Danach kommen dann eigentlich offene Meisterschaften, in denen quasi jedes Team mitmachen kann, einfach so. Bei der Tiersportserie musst du ein angemeldeter Verein beim CCVD sein, sage ich jetzt einfach mal. Dann gibt es aber natürlich auch noch verschiedene, ich sage jetzt mal, Meisterschaftsorganisatoren, nicht nur den CCVD, sondern es gibt auch die, also Warsity macht viele Meisterschaften, mittlerweile auch Infinity, das macht dann die Champions League, ist das, glaube ich. Dann gibt es natürlich noch die Weltmeisterschaften. Ja, das ist so ein bisschen alles verstrickt, weil je nachdem halt auch, wie viel Potenzial das Team hat und auch die Trainer sehen, musst du darauf hinarbeiten, auf welche Meisterschaften du gehst. Also es ist von einer Meisterschaft bis eigentlich ins Unendliche.
Kann man viel abarbeiten. Kann man eine Menge abarbeiten.
Ja.
Also.
Und so auf einer Meisterschaft, wie viele Mannschaften sind dann da? Weil ich schätze eigentlich Cheerleading nicht so als großen Sport in Deutschland ein, oder?
Also die letzten Jahre war es jetzt nicht so ein großer Sport, würde ich jetzt einfach mal so von mir selber behaupten. Aber ich würde tatsächlich sagen, dass seit Corona die Zahlen tatsächlich, also nach Corona, jetzt extrem steigen. Also jede Meisterschaft, es wird immer voller. Mittlerweile gibt es schon Punkte von den CCVD-Bewertungsbogen her, die du erreichen musst, um überhaupt auf die nächste Meisterschaft zu kommen. Teilweise von, also das Level 2 Youth hatte jetzt auf der LM 6,75 Punkte gebraucht, das fast 7 Punkte sind, wo du vor 2 Jahren noch auf die Deutsche gekommen wärst, nur um überhaupt auf die Regionalmeisterschaft zu kommen. So viele Teams kommen immer mehr dazu und die Teams werden auch immer größer.
Aber es hat ja eigentlich auch wieder was Positives eigentlich, weil immer mehr, also für manche Teams vielleicht mies, weil sie nicht mehr das machen können, was sie vorher gemacht hatten. Aber an sich ist es doch eigentlich schön zu sehen, dass da immer mehr Leute dazukommen.
Ich finde es wirklich schön, dass immer mehr Leute auch diese Liebe zum Sport entwickeln, weil eben doch dieses Klischee von Pompons am Spielrand schön aussehen, lächeln und glitzern steht. Und das ist Cheerleading einfach nicht mehr nur. Und dass dann da immer mehr Leute kommen und quasi auch begreifen, was für ein toller Sport das eigentlich ist, das ist schon schön. Aber teilweise ärgert man sich da schon so ein bisschen, dass man sich denkt, Mann, das wird ja immer schwieriger. Aber es ist auch eine Herausforderung, die man eigentlich echt gerne annimmt.
Glaube
Ja.
ich. Ist echt cool, dass so ein Sport, also dass, ich sage jetzt mal, Nischensport ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber dass die einfach wachsen und dass immer mehr Leute sich dafür interessieren, ist schon cool. Das passiert nicht so oft. Vor allem, wenn man es halt auch so nicht mitkriegt. Also ich meine, wir sind ja jetzt gar nicht da drin und für uns ist es halt ja recht klein, aber wenn man halt sieht es oder hört, dass es immer größer wird, es ist schon cool.
Ja, es ist wirklich cool. Vor allem in Amerika ist ja der Sport nochmal um einiges größer als jetzt in Deutschland. Und selbst da wächst es eigentlich die ganze Zeit. Und das schaffen auch immer mehr deutsche Teams an das Leistungsminimum von amerikanischen Teams, die jetzt teilweise schon seit 30 Jahren dastehen und natürlich auch immer schwieriger und immer leistungsorientierter werden. Und trotzdem schaffen es immer mehr deutsche Teams, sich für die Weltmeisterschaften oder andere amerikanische bzw. internationale Meisterschaften zu qualifizieren.
Also, da sieht man in Zukunft wahrscheinlich immer mehr deutsche Mannschaften. Also.
Wäre schön.
Okay, aber jetzt gehen wir wieder zurück zu unseren Fragen. Und zwar, Musik ist ein sehr, 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 sehr großes Thema bei euch. Das weiß ich. Das weiß ich nämlich von dir. Weil da gibt es schon so ein paar Sachen, die muss man auf jeden Fall, wenn man Fabienne auch kennt, schon gehört haben. Aber die Frage ist jetzt: Macht ihr die selber? Ist die schon fertig? Und also wenn ihr sie selbst macht, könntet ihr euch dann auch aussuchen oder wird es vorgeschrieben, was es sein muss?
Also, wir haben tatsächlich die Musik gekauft, in Anführungszeichen. Wir haben sie machen lassen, auf Stellung, sage ich jetzt mal. Also, ich kann auch ganz kurz sagen, wie der Prozess dahinter ist. Man bekommt diese ganzen Achter, die ich ja erwähnt habe. Da gibt es ja 44 Achter, sage ich jetzt mal, diesen 2 Minuten 30. Es kommt immer darauf an, wie schnell du zählst, aber. Sag jetzt einfach mal 44, dann schreibst du die auf und dann schickst du die an das Unternehmen, die Musik zusammenschneiden, damit sie quasi auch die Soundeffekte da drauf machen können. Das ist tatsächlich aber nicht immer so gewesen. Also ich habe auch noch Musik von vor 10 Jahren, wo sich die Trainer hingesetzt haben, irgendwelche lizenzfreie Musik rausgesucht haben und einigermaßen zusammengeschnitten haben. Da findet man noch richtig viele auf YouTube von vor 9, 8 Jahren, die eigentlich echt schlimm, in Anführungszeichen natürlich ist, einfach im Gegensatz zu heute, weil auch da das Niveau einfach ein bisschen steigt, dass man quasi eine Musik hat, die die Routine auch unterstreicht und nicht nur einfach so läuft. So eine wirkliche Vorgabe, naja, es muss halt altersgerecht sein, das ist unfassbar wichtig, das ist auch dem CCVD sehr wichtig, das steht mehrmals im Regelwerk drinnen, dass vieles altersgerecht ist, weil es gibt natürlich nicht nur erwachsene Leute, die das machen oder Jugendliche, sondern teilweise schon Kinder, die gefühlt gerade erst aus den Windeln gestiegen sind. So wie auch meine Schwester, die macht das jetzt schon ewig und die hat früher angefangen als ich. Und ich habe ja schon mit 7 Jahren früh angefangen. Deswegen muss man da immer so darauf achten, dass das altersbedingt passt. Natürlich ist sowas wie Beleidigung, Diskriminierung, alles nicht in Ordnung, aber ich finde, das ist eigentlich ein ziemlich offensichtlicher Aspekt, den man beachten muss. Ansonsten gibt es da eigentlich nicht viel zu beachten.
Also ist so, gefällt mir, andere angucken, nicken, nehmen wir, einschicken und dann einfach warten, bis es wieder zurückkommt. Also dann halt
So.
richtig so.
Ja, also also wir haben ja die Musik für diese Saison uns auch gekauft. Und die wird dann halt, also wenn man sie kauft, wird sie halt schon mit Voice-Overs und Special Effects und allem unterlegt. Und das ist so ein bisschen, du schickst da dein Zettelchen hin, wo alles draufsteht und hoffst einfach, dass es zurückkommt und gut klingt. Also wirklich, also du natürlich kannst du sagen, ja, ich hätte gern das Lied damit drin, an der Stelle hätten wir es gern so und so. Aber im Endeffekt ist es immer so, man muss da Vertrauen drin haben, dass die Leute, denen man das anvertraut, da wirklich was Gutes machen, damit sie es gut anhört. Ja.
Ja, aber es ist auch wieder ein bisschen anders, wie zum Beispiel beim Eishaufen hat uns ja Katharina erzählt, dass es ihre Mutter selbst schneidet.
Ja.
Und es ist, aber es ist eigentlich auch krass, dass es halt bei euch auch so angefangen hat. Ich glaube, es ist eigentlich bei vielen solchen Sportarten so. Also kann ich mir
Ja,
so
glaube
gut
ich auch.
vorstellen.
Ja, aber es ist auch eine richtige Glückssache, wenn du das dann kaufst. Also, weil du kannst es dir ja nicht anhören. Du kannst ja jetzt nicht zu dem fahren und sagen, ja, nee, hört sich nicht so gut an, kannst du nochmal da und da was ändern. Du hast einfach hingeschickt, gekauft und kriegst zurück und dann musst du halt schauen.
So
Ne?
eine Routine-Musik ist auch nicht günstig. Also deswegen ist es schon so eine Glückssache, dass man da auch wirklich eine gute Musik hinbekommt. Also bekommt dann. Aber im Endeffekt kann man da eigentlich auch nicht viel falsch machen. Aber trotzdem Glück gehabt, dass wir das nicht brauchen.
Dann eigentlich genau dieselbe Frage bezogen auf die Choreografie. Denkt der Trainer das sich selber aus oder denkt ihr euch das auch teilweise selber aus? Oder habt ihr so einen Special-Choreografen dafür?
Also das ist jetzt ganz lustig, weil als Trainer sage ich zu beidem ja. Aber also in der Regel setzt man sich Ende der Saison, Anfang der Saison zusammen und überlegt sich für die Saison eine Routine. Also die Trainer setzen sich zusammen, haben dann ihr Grundprinzip und dann fängt es an mit Vorbereitung für diese Routine. Man guckt, was funktioniert, wie weit es funktioniert, ob man das vereinfachen muss, ob man es verschwerern kann. Das ist natürlich das Beste, was passieren kann. Ob es funktioniert, was man sich vorgestellt hat, ob es überhaupt schön aussieht, weil es ist ja immer noch ein Sport, wo man Leute also begeistern muss. Also in der Regel denken sich das die Coaches aus, die setzen sich dahin mit ihrem Zettelchen und dann überlegen die sich für 2 Minuten 30, was cool aussehen könnte. Ich kenne auch ein paar aus anderen Vereinen, die schon gesagt haben, ja, manchmal ist da jemand vorbeigekommen, die haben sich dann vielleicht Moves oder so überlegt, aber groß und ganz machen es eigentlich die Trainer.
Und gibt es dann auch so Namen für jeden einzelnen Move, damit ihr genau wisst, ja, okay, dann macht ihr das? Oder also kannst du mal vielleicht ein, zwei beschreiben, die ganz cool sind?
Natürlich gibt es Motions, also die bekanntesten sind so High V, Low V, T. Also beschreiben ist halt, du hast deine Arme, machst du das mit denen? Und das sind halt meistens so Sachen, die der Flyer dann tatsächlich macht, weil der halt oben steht und die Arme frei hat. Und das ist dann einfach so, deine Arme nach oben und versuchen, wie der Name schon sagt, ein W zu formen oder halt beim T die Arme auszustrecken. Ja, es ist irgendwie schwer zu beschreiben, das musste ich noch nie machen. Ja, ansonsten gibt es natürlich immer noch einen Tanz in der Routine und da heißt es dann einfach, bum, 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 mach. Ja, aber ansonsten an sich gibt es schon Namen für Motions, ja. Und du hattest ganz am Anfang, glaube ich, auch was erwähnt. Also ich habe es mir aufgeschrieben, deswegen gehören da auch diese Jumps und Tumblings damit dazu? Oder ist es nochmal was anderes?
Also Tumbling ist Turnen. Da gibt es halt deine Turnelemente, die Basic-Sachen wie Rolle, Rad, Radwendel,
Hätte man sich
Zickzack.
denken können, hä?
Aber ja, nee. Also es ist halt, es gibt auch immer levelübergreifend, also es gibt ja Level 0 bis Level 7, je nach Altersbegrenzung dann wieder nicht. Und gerade Turnen wird dann halt auch den Levels nach eingeschränkt. Also so ein Level 7, das kann da dann schon Saltos, Tucks, sonst was springen. Flickflack nach Flickflack. So ein Level 0 darf dann eine Rolle und fertig. Aber ja, Jumps sind Sprünge. Da gibt es dann verschiedene Body Positions, sage ich jetzt einfach mal. Das sind halt verschiedene Bewegungen, die du dann in dieser Millisekunde in der Luft mit deinem Körper halten musst. Da gibt es den Spirit Eagle, den T-Jump, den Toe-Touch, den Pike, den. Also es gibt wirklich viele. Und da sind halt natürlich auch wieder vom Schwierigkeitslevel her so ein T-Jump. Das ist eigentlich nur, du stellst dich hin, machst mit einem Körper einen T. Das Einzige, was du da machst, sind deine Arme in eben einen T zu halten und springst hoch. Und es muss halt schön aussehen. Und ja.
Einfach, also Hauptsache lächelnd, toll gucken und dann geht's weiter.
So ungefähr, ja.
Okay, du hast uns jetzt sehr, sehr, sehr viel erzählt über die Choreografie und Musik und alles und was die ganzen Leute können müssen. Aber wie wird das bewertet?
Gute Frage. Also, um ehrlich zu sein, bin ich da nicht voll drin mit im Game. Ich habe keine Juroren-Ausbildung, aber also was ich weiß, kann auch alles falsch sein. Wie gesagt, ich bin da nicht wirklich gut im Game. Aber du hast, wie gesagt, so ein Regelwerk. Da drin steht levelbezogen, was du machen darfst. Natürlich wird geguckt, ob das auch dann, also wenn du im Level 4 bist, kannst du natürlich keine Sachen aus dem Level 6 machen. Das ist zu schwer. Also dürfen tust du schon Sachen aus dem Level 2 machen, aber bringen tut es halt nichts, weil das ist ja nicht levelgerecht. Und dann, also es wird halt quasi geguckt, wie schön es ist, ob alles steht, ob es erlaubt ist, weil es gibt auch teilweise Sachen, die sind einfach nicht erlaubt. Zum Beispiel im Level 1 darfst du nicht über die Nase, im Level 2 darfst du nicht über, ich glaube, du, also im Level 2 darfst du dann schon wieder keine einbeinigen Stunts alleine ohne Bracer machen. Also jemand, der daneben steht in einem Stunt und die andere Person dann hält. Darauf wird halt quasi geachtet und im Endeffekt wird eigentlich nur darauf geachtet, machst du das, was du machst, richtig? Ist es levelgerecht oder nicht? Und wenn du es richtig machst, ist die Ausführung schön. Oder wenn du es nicht richtig machst, bekommst du halt Punkteabzug, weil es auf den Boden gefallen ist, es sonst zu früh abgebaut ist. Es wird auf die Synchronität geachtet. So ein Overall-Bild. Es wird geguckt, ob deine Sprünge gut sind. Dann natürlich kannst du die leichtesten Sprünge von allen machen. Es ist quasi immer so ein bisschen levelabhängig, aber es wird quasi geschaut, ob du das, was du. Also in welchem Level du bist, ob du das auch machst. Und dann wird halt geschaut, ob du es richtig und gut machst.
Also, ich
Und
bin immer wieder begeistert davon, immer diese ganzen Bewertungen. Ich kenne die nicht, aber die Bijou
ja,
kennt's.
aber wie würdest du es denn sonst machen? Also.
Ja,
Jetzt.
ich weiß es, also so generell einfach dieses Bewerten, weißt du? Ich finde es generell
Ach
so
so, ja.
seltsam für mich jetzt. Aber.
Wie viele Juroren habt ihr da?
Also wenn du so auf der Meisterschaftsmatte stehst, dann sind so 10 Meter von dir, naja, schon ein bisschen mehr, aber so gefühlt 30 Tische aufgebaut, 30 Menschen schauen dich da an, also bewerten dich. Aber im Endeffekt sind es auch nur ein paar, weil auf einer Meisterschaft ist es so geregelt, dass ein Level 1, dann Level 2, dann wieder ein Level 1, dass quasi die Juroren Zeit haben, deine Routine anzugucken, zu bewerten, während ein anderes Team ist, damit die anderen Juroren das werten. Und dann ist wieder das andere Team, dann hast du das Team davor bewertet, dann kannst du das bewerten und immer so weiter. Das ist so ein Zickzack. Deswegen, ich weiß tatsächlich nicht, wie viele dann da pro Level sind. Also ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich weiß nur, dass da in der Regel 10 bis Gott weiß, wie viele sitzen.
Okay. Aber je mehr da sitzen, wäre es doch eigentlich auch besser, so nach meiner Logik. Oder?
Naja, also umso mehr da sitzen, umso mehr Fehler fallen auf.
Ja, aber stell dir vor, von diesen 30 findet es einer kacke und alle anderen finden es toll. Und wenn du bloß 5 hast und einer findet es kacke, weißt du, dann ist es die Gewichtung ja ganz anders.
Ja, definitiv. Also jeder Juror hat da seinen Zettel, wo er alles draufschreibt und dann eine Punktzahl vergibt und dann wird es zusammengerechnet mit den anderen Juroren zusammen. Und in der Regel sind es immer drei, glaube ich, die ein Level gleichzeitig bewerten. Bin mir aber auch nicht sicher.
Und gibt es so eine Höchstpunktzahl?
Du kannst von jeder einzelnen Sache in deiner Routine bepunktet werden. Das wird dann zusammengezählt und dann hat dein Juror, machen wir es mal ganz einfach und sagen einfach 100 Punkte insgesamt. Die werden dann halt zusammengerechnet, damit im Endeffekt eine Zahl zwischen 0 und 10 entsteht mit den ganzen anderen Jurorenpunkten.
Klingt logisch,
Und
klingt schlau.
welches Level hat ist deine Mannschaft gerade?
Also indem ich selber aktiv bin, ist gerade Level 3 und arbeitet sich in Level 4. Und welches ich gerade coache, sind die Youth, also die Altersklasse Youth. Und wir sind aktuell im Level 1, arbeiten uns aufs Level 2.
Und wie arbeitet man sich da hoch? Kriegt man da auch wieder irgendwie Punkte, dass man die ja erst erreichen muss?
Nee, tatsächlich nicht. Also du darfst aus deinen freien Stücken entscheiden, in welchem Level du dich anmeldest und antrittst. Kannst du auch jede Saison ändern, je nach Belieben. Es ist halt schlau zu schauen, ey, meine Kiddies, die packen das, die schaffen das, die haben ohne Probleme so weit schon zu bauen und zu turnen, damit wir auch sagen können, wir können ins Level 2. Also wie ich ja schon gesagt habe, gibt es ja so Sachen, die darfst du im Level 2 machen, im Level 1 nicht. Und im Training tastest du dich dann quasi an diese Sachen ran, bis diese, ich sage mal, einstudiert, festsitzen. Und dann, sobald du keine Probleme mehr hast, würde ich sagen, bist du in dem Level angekommen.
Das ist eigentlich cool, dass man da nicht irgendwie noch sich beweisen muss oder so, dass man einfach das so machen kann.
Weil ich glaube, ich verwechsel es gerade, aber irgendwo habe ich drin, dass es Sportarten gibt, wo man eine bestimmte Punktzahl braucht, um erst hochzukommen.
Ich glaube,
Zeit
es war,
und
ich
sowas.
glaube, das mit den Punkten war im Eiskunstlaufen.
Schon, oder? Mir ist es
Naja.
gerade entfallen. Naja.
Dann gehen wir jetzt zum persönlichen Part über, oder?
Ja.
Und da fangen wir mit der Basic-Frage wieder an, nämlich, wie bist du zu dem Sport gekommen?
Oh Gott, da war ich viel zu klein für, um mich dran zu erinnern. Ich glaube, meine Mom hat eine Suche, also eine Anzeige auf Facebook gesehen.
Ach
Und dachte sich, ui, die sieht schön aus, da können wir Fabienne noch reinpacken.
so.
Hat funktioniert.
Ja, die Pläne einer Mutter. Die denken sich schon was dabei. Okay, Fabian, worauf bist du besonders stolz, was du bis jetzt erreicht hast? Und oder, also du kannst beides machen, kannst dir aussuchen, was ist dein bestes Erlebnis bis jetzt gewesen, was du gemacht hast?
Oh Gott, okay. Das ist schwer. Ich bin tatsächlich auf vieles stolz. Also ich kann behaupten, ey, ich habe angefangen, ein Team zu trainieren in einem Sport, den ich liebe. Ich kann sagen, ich bin nach Amerika geflogen. Ich kann sagen, wir haben nach Corona die erste Meisterschaft direkt den zweiten Platz geschafft. Das ist schon so ein Moment gewesen, wo ich mir echt gedacht habe, wow. Oder der Moment, als wir seit langem als erstes Junior-Team auf die deutsche Meisterschaft geschafft haben, dass wir nur die Punktezahl, also die Punkte werden ja von ganz unten nach oben vorgelesen und du hast damals 7 Punkte gebraucht, um auf die deutsche zu kommen. Und dann hieß es nur, das und das Team hat 7, irgendwas Punkte und wir sind einfach zusammengebrochen, heulend in unserer Ecke, weil wir uns so gefreut haben. Wir haben nicht mal mitbekommen, welcher Platz wir waren, weil wir nur gehört haben, wir wurden noch nicht genannt, es gibt schon 7 Punkte, wir haben es geschafft. Im Endeffekt sind wir dann Vierter geworden. Aber es geht ja nicht um den Platz, sondern eben um die Punkte. Also ich würde schon sagen, ich habe zwei Erlebnisse, auf die ich unfassbar gerne zurückgucke. Das ist einmal die ganze Amerika-Reise nach Atlanta auf die Champions League, wo wir dann tatsächlich auch Erster geworden sind. Und die erste Meisterschaft, wo ich als Trainer dabei war.
Musst du bestimmt noch stolz gewesen sein auf deine kleinen Mädels.
Ja, darf Ihnen nur keiner sagen.
Musst du sagen, die Folge dürft ihr nicht hören. Dann müsst ihr aufhören
Ja.
bei der und der Minute. Da brecht ihr ab und hört nicht weiter und da spult einfach vor bis zum Ende.
Ja, genau. Ihr müsst mich noch stolz machen. Das ist noch nicht vollendet hier. Noch nicht ganz geschafft. Nein. Die kleinen Kiddies, die schaffen es schon tagtäglich, mich irgendwie echt zum Staunen zu bringen, bin ich ehrlich.
Egal ob positiv oder negativ, Hauptsache staunen.
Ja, ich bin, ja, beides. Sie schaffen wirklich beides.
Ja, dann kommen wir noch zur letzten Frage, weil du ja, also du warst schon in Amerika, du hast eigentlich schon richtig viel gemacht, aber was willst du noch so erreichen? Was sind so deine Ziele, die du noch so anstrebst?
Also, ich würde irgendwann mal gerne also von meinem Verein, den Munich Tirols, das würde ich gerne mal in Senior Black, das ist das höchste Level, was wir haben. Ich bin zurzeit im Senior Ruby. Da würde ich gerne einfach mal hin, um mich selber zu steigern. Eine Sache, die so ein Traum schon ist, vielleicht noch sehr weit entfernt, aber man weiß ja nie, eines Tages in das Nationalteam zu kommen und dann Deutschland auf der Weltmeisterschaft vertreten zu dürfen.
Das ist krass. Also es ist schon Ziele hochstecken. immer so schön machen, Leute, so wie Fabienne und alle anderen. Tatsächlich auch wie alle anderen sonst auch, die wir auch schon gefragt haben.
Ja.
Weil wir glauben an euch und wir glauben auch an dich, Fabienne. Das wird was.
Ich
Und
sehe alle, die wir bisher interviewt haben, sehe ich da ganz oben.
ja, ich sehe die ganz oben mitspielen und dann irgendwann, Bilou, können wir sagen, wir waren die Ersten. Wir waren die Ersten.
In 10 Jahren dann die ganzen Updates reinholen.
Ja,
Ja.
wir fangen mit Max und Nils an und gehen dann weiter.
Yes.
Ja, also gibt es noch irgendwas, was du noch erzählen willst, was du noch hast, was du unbedingt loswerden willst?
Wer sich überlegt, mit Cheerleading anzufangen, macht es. Es gibt nichts Besseres. Man lernt so viel dazu, nicht nur im Sport, sondern auch im Leben. Es ist eine Erfahrung, die muss man mal gemacht haben.
Da hört's ja. Also, da müsst ihr wohl doch mal vorbeigucken.
Wenn Judo bei Annika nichts war für euch, dann geht jetzt zu Cheerleading. Das könnte euch auch imponieren. Nee, war auf
Ja.
jeden Fall cool, weil ich dachte immer, dass Cheerleading ja eher so ein amerikanischer, sehr kleiner Sport in Deutschland ist, aber es war ja sehr interessant, so ein Insight zu bekommen.
Ich glaube, es ist bestimmt schon cool. Also, ich würde ehrlich, was wir bis jetzt auch alles so interviewt haben, ich würde es mal ausprobieren oder zumindest zuschauen. Es wäre schon sehr cool.
Ja, Juni, Juli, Tryouts, Lara.
Auf geht's.
Ich
Lara, ich
los
sehe dich
geht's.
da. Ja, also danke schön, dass du uns was erzählt hast, Fabienne.
Immer wieder gern.
Und dass wir einen Einblick in deinen Sport bekommen durften. Klingt sehr cool. Wir hoffen natürlich auch, dass alle, die da zuhören, das auch cool finden. Vielleicht auch mal ausprobieren, so wie es Fabienne haben will. Und ja, wir hören uns zur nächsten Folge.
Yes, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.